Diese Folge wird präsentiert von Hiscox. Wenn wir für unsere Auftraggeber tätig sind, dann können Fehler sehr teuer werden. Verpasst du beispielsweise eine Deadline und deinem Auftraggeber entsteht ein finanzieller Schaden, dann kann er diesen bei dir geltend machen. Um dich dagegen abzusichern, bietet die Hiscox branchenindividuelle Haftpflichtversicherung für Freelancerinnen und Freelancer an. Deinen Versicherungsschutz kannst du über das Baukastensystem individuell zusammenstellen und dich so speziell für deine Ansprüche und Branche versichern. Im Gegensatz zu vielen anderen Versicherern ist Hiscox dabei kein Generalist, sondern wirklich spezialisiert auf uns Freelancer und somit auch sehr gut vertraut mit den Risiken, die mit diesem Arbeitsmodell einhergehen. Bei der Wahl einer Versicherung ist für mich vor allem wichtig, wie die sich verhält, wenn es dann mal zum Schadensfall kommt. Und diesen Schadensservice haben Hiscox-Kunden mit 4,6 von 5 Sternen bewertet. Auch ein Grund, warum ich selber Kunde bei Hiscox bin. Kommt es also mal zum Schaden, erhältst du dort schnellstmögliche Hilfe von einem Experten, der dich von Anfang bis Ende betreut. Alle Infos zu Hiscox findest du auf hiscox.de/freelance und in den Shownotes.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Mein heutiger Gast ist Manuel Wenner. Manuel ist schon seit 2008 selbstständig, hat sich damals schon während seines Studiums in die Selbstständigkeit gestürzt und erzählt hier zum einen seine Story, also wie das Ganze gekommen ist, wieso die Anfangszeit war, warum er jetzt vor ein paar Jahren mal eine Zeit nicht selbstständig war. Und zum anderen haben wir in dieser Folge viel über das ganze Thema Zukunftsabsicherung als Freelancer gesprochen. Also zum einen das ganze Thema Weiterbildung, wie kann man sicherstellen, dass man am Ball bleibt. Was sind da so Aspekte? Wie verhindert man vielleicht auch, dass man immer jedem Trend nachläuft und sich da so ein bisschen verrennt? Und zum anderen auch das Thema Altersvorsorge. Also Manuel erzählt, was er da so macht und wir sprechen kurz darüber, was für uns die sinnvollsten Optionen sind und was es generell so gibt. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Manuel.
Hi Yannick, grüß dich.
Schön, dass du hier bist, Manuel. Wir kennen uns über LinkedIn. Ist auch so, wir haben gerade schon im Vorgespräch sehr viel über LinkedIn gesprochen, weil es auch ein Thema ist, was dich ein bisschen beschäftigt hat in den letzten Wochen und wir kennen uns da über, du hast von noch gar nicht so langer Zeit nach einem Freelancer-Tool gesucht, ne? Ich glaube, das war so der initiale Kontakt. Oder haben wir uns schon vorher irgendwie mal, sind wir schon vorher mal über den Weg gelaufen? Weiß gar nicht.
Nee, ich glaube es auch nicht. Also das war definitiv so der Hauptkontaktpunkt über Goodlands, wo ich auf der Suche war nach einem guten Tool. Und ich glaube ansonsten nur über die guten alten Slack-Communities, die man als Freelancer kennt. Aber da glaube ich...
Achso, warst du bei uns da auch? In der Slack-Community? Weiß ich gar nicht.
Nee, ich glaube vor allem bei Uplink.
Bei Uplink, ne? Ja.
Genau.
Ja. Das unsere ist auch tot, also geht zu Uplink. Also muss man sagen, die ist
okay, moderiert und gepflegt. Gerade eben gedreht.
Nee, ach Quatsch, Gott, sowieso nicht. Das ist unsere Slack-Community ist ein bisschen tot. Wir haben auch gerade schon Facebook, du benutzt kein Facebook mehr, das ist bei uns noch relativ aktiv tatsächlich, die Facebook-Community. Aber ich glaube, da muss man sich zeitnah auch mal nach Alternativen umsehen, weil Facebook als Plattform inzwischen auch immer anstrengender wird zu benutzen. Ich glaube, immer weniger Freelancer haben Bock, sich da jetzt extra noch einen Facebook-Account für offen zu halten, um dann sich auszutauschen.
Ja, doch, kann ich nur bestätigen, deswegen.
Wir quatschen heute ein bisschen über deine Selbstständigkeit, wer du so eigentlich bist, beziehungsweise wie du eigentlich Freelancer geworden bist. Vielleicht starten wir direkt damit einfach mal. Wie bist du denn eigentlich Freelancer geworden?
Genau, ich habe irgendwann mal klassisch gestartet, so mit einer Ausbildung als Fachinformatiker, sprich Softwareentwicklung in die Richtung sogar wirklich gelernt.
Anwendungsentwicklung dann?
Ne? Genau, Anwendungsentwicklung.
Ja.
Mhm. Und bin dann irgendwann Richtung Stuttgart getingelt, habe dort Wirtschaftsinformatik studiert und eigentlich, sag ich mal, aus dem Bezug, klar, zum einen ein bisschen Geld verdienen weiterhin während dem Studium, aber halt auch diesen Praxisbezug beizuhalten, habe ich mich selbstständig gemacht. Und habe dann, sag ich mal, so klassisch angefangen mit, okay, alles, was irgendwie mal kommt. Damals noch im Webseitenbereich da angefangen mit kleineren Geschichten. Mhm. Und genau, weil, sag ich mal, das Ziel war schon immer so ein bisschen was Eigenes auch aufzubauen. Dass man halt auch merkt, okay, es geht auch mit moderneren Strukturen damals schon, weil Ausbildung war schon eher so konservatives Unternehmen und wo man dann gemerkt hat, okay, das möchte man vielleicht auch gerne mal ein bisschen anders gestalten irgendwann später.
Ja, genau. Aber bist du von der Ausbildung direkt in die Selbstständigkeit oder gab es dann noch Zwischenstationen?
Nee, ich hatte quasi ein Jahr nach der Ausbildung auch noch da gearbeitet, wo ich Ausbildung gemacht hatte und bin dann quasi da von dort aus ins Studium rüber und mich dann quasi direkt zu Beginn vom Studium selbstständig gemacht. So, wie gesagt,
Also
nebenbei.
so schön so ein Hybrid-Dings, quasi wie so ein duales Studium eigentlich mit Selbstständigkeit.
Genau, das ist so, könnte man es eigentlich auch ganz cool vergleichen.
Ja, ich finde, es ist eigentlich also auch eine schöne Art, so sein Studium zu finanzieren, ne? Also wir haben auch schon hier im Podcast viel mit Studentinnen und Studenten gesprochen, die halt die Gelegenheit genutzt haben und das Wissen, was sie schon hatten, um einfach damit ihr Leben zu finanzieren. Als Student braucht man ja nicht viel. Hust, hust. Aber es ist zumindest eine Option, ne, um so auch schon mal erste Praxiserfahrung im Job zu sammeln während des Studiums.
Ja, definitiv. Ich meine, es ist immer so ein bisschen auch so eine Typsache, aber ich war halt
Ja.
eh immer so ein bisschen eher der pragmatische Mensch. Also ich habe viele Dinge halt einfach Learning by Doing mir in dem Sinne angeeignet und ja, war jetzt nicht so derjenige, der dann in der Theorie die ganzen Konzepte dann so verinnerlicht hatte, dass es direkt passt. Und ich meine, ich glaube, du weißt gut genug, Theorie und Praxis sind oftmals so zwei Paar Seiten, zwei Paar Schuhe.
Leider, ja.
Deswegen war das dann auch für mich so der Hauptgrund, da wirklich dann mich selbstständig zu machen und halt wirklich auch praktisch weiter abzuarbeiten.
Und mit Abschluss des Studiums dann in Vollzeit-Selbstständigkeit, oder?
Genau. Also war ziemlich ein nahtloser Übergang. Also ich hatte auch das Glück, sage ich mal, dass so meine Bachelorarbeit war dann auch ein Thema, so ein bisschen so Startup-like, wo wir dann gearbeitet hatten. Und konnte man dann quasi auch die Zeit dafür nutzen, da klar schon im Rahmen vom wissenschaftlichen Arbeiten, aber halt daran weiterzuarbeiten. Genau.
Und war es ein Problem für dich, Kunden zu gewinnen, so als Student vielleicht, wenn man jetzt sagt, okay, wobei du hast eine abgeschlossene Ausbildung schon, ne? Hat man ja schon was vorzuweisen.
Genau, zum einen das und so, zum anderen, sag ich mal, als Werkstudent in Anführungsstrichen, also auf diesem, sag ich mal, Niveau war es auch mal ein bisschen einfach in Anführungsstrichen, oder halt so diese Hürde da. Aber sag ich mal, an sich relativ wenig, weil es war gerade auch, wann war das, 2008 um den Dreh, wo ich mich selbstständig gemacht hatte, wo auch gerade so diese ganzen Themen mit Mobile-App-Entwicklung irgendwie aufgekommen sind, wo irgendwie jedes Unternehmen meint, hey, cool, lass uns doch mal eine App entwickeln, wir gucken dann mal, warum überhaupt.
Ja, es gute Zeiten für die App, also generell für Softwareentwicklung und Webentwicklung so, ne? 2008.
Ja,
Ja.
absolut. Also das war halt zum einen das Gute und dann sag ich mal, im Stuttgarter Raum gab es damals noch nicht so super viele. Es gab halt mehr, die es verkauft haben, also die klassischen Marketing- oder Vertriebsagenturen, die dann halt die Leistung verkauft haben und dann halt gemerkt haben, okay, jetzt müssen wir gucken, wer setzt das um. Und das war halt schon, sag ich mal, so am Anfang für mich ein Ansatz, wo ich halt geguckt hatte, nicht direkt, also klar, an Endkunden auch ranzukommen, aber halt dann viel mit Partnern zu arbeiten, halt irgendwelche Agenturen. Da mich quasi mit ranzuhängen und zusammen mit denen zu arbeiten. Und deswegen war das dann so ein relativ guter Weg, das Ganze ein bisschen aufzubauen.
Musstest du dich aktiv um Kunden kümmern? Wo kamen die so her, die ersten? War das für dich ein Problem oder war das so ein Selbstläufer, weil eben die Nachfrage so hoch war schon?
Eigentlich eher Zweiteres, ja. Also ich habe es war zwar auch immer so ein bisschen, ich nenne es mal fahrlässig, dass ich nie so aktiv richtig in dem Sinne, also klassisch, sag ich mal, Vertrieb gemacht hatte. Kenne ich in der Form so gar nicht. Deswegen, also es hat sich halt immer irgendwo was ergeben. Ich meine, so Family, Friends und Folks. Und
Echt? Okay.
ja, dann halt kam von dem einen und dann hat sich es weiter rumgesprochen. Und es waren dann, sag ich mal, immer so Schritte, wo es sich halt weiterentwickelt hat. Und dann, ah ja, kennst du nicht den? Quatsch doch mal mit dem, der macht irgendwie Webseiten und kann alles und basteln. Deswegen war das so ein Schritt für Schritt Netzwerkeffekt, sag ich mal.
Und bei dir waren es wahrscheinlich am Anfang auch vor allem so die Endkunden. Also, ne, also bei mir, ich habe so einen ähnlichen, hab während der Schule viel so Webseiten gebaut. Also in der Oberstufe dann, ne, in den letzten Jahren. Und bei mir waren es halt vor allem so entweder Privatpersonen, die jetzt gerade ein Startup irgendwie gründen wollten und dann, ne, mit kleinem Geld oder so halt, ja, die Anwaltskanzlei um die Ecke oder so halbwegs und also so kleinere Sachen. War das bei dir ähnlich oder hast du schon so Agenturkunden oder sowas gehabt?
Nee, also schon genau das Thema. Ich finde es gerade interessant und krass, dass du das ansprichst, weil mein erster Kunde war eine Anwaltskanzlei.
Ja, meine auch.
Echt? Geil.
Ja.
Okay, cool, genau. Und
Witzig.
ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie die auf mich aufmerksam geworden sind. Aber das waren dann halt so kleiner, aber da bei uns im Dorf, wo ich quasi groß geworden bin, sah halt, ich glaube, die Metzgerei, weißt du, also so klassischen Themen damals und so nach und nach hat sich dann quasi weiterentwickelt.
Hast du die Website dann gebaut
Genau,
für.
dann Webseiten. Es war am Anfang so ein bisschen, ja gut, man ist halt so der IT-Bauchladen.
Ja.
wo man dann eher erstmal geguckt hat, okay, nee, Druckerinstallation, so Sachen will ich jetzt doch nicht machen. Dann, genau, und so hat sich das dann quasi, sage ich mal, so ein bisschen ja, weiterentwickelt und dann auch für mich rauskristallisiert, so wo möchte ich denn gerne hin? Sag ich mal, es war halt auch so ein Auf und Ab und so ein ja, hin und zurück, sag ich mal. Auch eine spannende Reise gewesen.
Ja, glaube ich. Ich kenne es, so dieses Bauchladending ist bei mir dann auch so. Ich habe, ich glaube, ich die Visitenkarten und Logo-Überarbeitung und sowas. Also, man hat einfach alles angeboten, was so Digitalauftritt umfasste, sozusagen. Und
Genau, ja, kommt
der
mir auch noch sehr, sehr bekannt vor.
heute sind das diese Baukästen, die da so ein bisschen diese Nische eigentlich bedienen, ne? Also diesen ganz einfachen Internetauftritt mit CI und sowas, das kannst du ja bei Jimdo und Ionos und wie sie alle heißen, schon recht gut umsetzen, auch als Laie.
Ja.
Weiß gar nicht, ob das heute noch so diese Nische, die man so, die wir dann sicherlich damals auch bedient haben, ob das jetzt noch so interessant ist für die für Freelancer.
Kenne ich jetzt von sag ich mal, so meinem Freelancer-Netzwerk auch relativ wenige, die das wirklich noch machen. Also Verein.
Hätte sich auch für Vollzeit-Freelancing nicht geeignet, bei mir zumindest, also bezahlungstechnisch.
Wollte gerade sagen, gerade das, also früher, klar, war es immer so eher so ein bisschen so verflucht mäßig, weil sie halt eben nicht so das rausgeholt haben und genau wusstest, okay, wir sehen uns in 3 Monaten wieder, weil du halt dann doch an deine Grenzen stößt. Mittlerweile finde ich es aber gerade halt wirklich, um mal irgendwie geschwind irgendwie eine Landingpage oder sonst was hochzuziehen, schon echt gut. Und auch vom Design her, wo du sagen kannst, da den Unterschied, den du dann wirklich im Finanziellen zahlen würdest, ist da nicht gerechtfertigt. Deswegen absolut.
Ich verweise Leute, die mich heute fragen, weil sie wissen, ne, über Bekanntenkreis oder sowas, sie wissen, ich bin Webentwickler, dann sage ich immer, du, da brauchst du mich nicht für. Also das kannst du selber machen. Suchst du dir ein Template bei WordPressThemes.com oder sowas aus und dann lädst du das da hoch, das kriegst du auch alleine hin. Also da braucht man jetzt nicht. Gibt alles Berechtigung für bestimmte Dinge, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das jetzt kein Hexenwerk mehr und ja. Ich meine, von da kamen dann hoffentlich irgendwann die Kunden, die ein bisschen besser, also die natürlich auch andere Ansprüche hatten, aber wobei, ist das bei dir auch, ist dir das aufgefallen, dass die Kunden, die am wenigsten zahlen, auch die höchsten Ansprüche haben? Das ist irgendwie
Ja,
so ein Phänomen.
definitiv, ja, das war dann echt meistens so, dass man halt dann irgendwie für die war es dann halt trotzdem eine extreme Summe. Selbst wenn man da
Richtig, genau. Also für
500
Privatpersonen ist es
Euro
ja auch
ist jetzt
nicht
halt nicht die
wenig.
Welt in dem Sinne, aber wenn man es vergleicht mit anderen und aber trotzdem so gesagt
Ja.
hast, dann können wir noch das und das und das und ja, definitiv.
Ja, es ist halt, man muss es halt sehen, dass es eine Privatperson dann meistens ist, die es bezahlt oder so. Also zumindest bei den Kunden, die ich viel betreut habe. Und da ist es dann wieder verständlich, dass es natürlich eine hohe Summe ist. Aber jetzt aus Freelancer-Sicht ist es natürlich eigentlich, naja, geht so.
Richtig, überschaubar,
Überschaubar ist ein guter Begriff. Das Angebot ist, die Bezahlung war sehr überschaubar leider bei dieser Rechnung. Ja, von daher kamen dann irgendwann die Höherpreisigen, sonst hättest du es ja nicht auf Vollzeit-Selbstständigkeit umstellen können. Das kam dann so zum Ende des Studiums oder schon während des Studiums, dass du da deinen Kundenstamm ein bisschen sich gewandelt hat, oder?
ja, eigentlich so ziemlich zum, sag ich mal, im letzten Drittel vom Studium, wo auch ich eher so ein bisschen dann, ich mal so wusste, okay, wo könnte die nächste Reise hingehen, weil, wie gesagt, ich habe, es war super cool, weil ich halt auch vom Typ her, sag ich mal, ich bin Mensch, der bin relativ offen für Themen, für Branchen, also ich habe nicht irgendwie schon direkt gesagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt nur für, was ich, Daimler oder sonst was mal im Süden so hatte, arbeiten. Sondern fand halt alle Branchen spannend. Also hat dementsprechend auch irgendwie mal alles dabei von, ich weiß nicht, Medizin bis irgendwelche Industrie, Handwerk, schieß mich tot Geschichten, immer Vereine und so Sachen. Und habe dann irgendwann schon gemerkt, okay, Webseiten schön und gut, aber es gibt immer so das Gleiche, bloß ein bisschen eine andere Farbe, andere Form. Und weiß nicht, hatte für mich so ein bisschen diesen Reiz verloren. Und wo ich dann schnell gemerkt habe, okay, ich finde halt, bei aller Liebe zur Technik geht es mir halt immer vor allem darum, wie kann ich gucken, irgendwie Technik nutzen, um Leuten das Leben leichter zu machen. Also Prozesse optimieren, neue vielleicht Geschäftsmodelle auch zu arbeiten, weil es dann halt auch im Rahmen vom Studium immer mal wieder eigene Ideen gab, an denen man gearbeitet hatte und halt quasi dann eher dann in diese, sage ich mal, Web-Anwendungen oder mobile Anwendungen Richtung gegangen oder mich weiter und eher dann weg von Webseiten. Das hat zwar schon eine Weile gedauert, aber man war halt irgendwann, okay, ja, der macht ja Webseiten, dann wo du teilweise auch dann klassisch gucken muss, okay, was nehme ich doch wirklich noch mit? Es war jetzt auch nicht so, dass ich mir das alles dann frei aussuchen konnte, welche Aufgaben ich bedienen. Gerade wo wir dann auch mal ein bisschen größer geworden sind, also größer, aber gewachsen sind, mal die ersten ein, zwei festen Mitarbeiter drin hat und alles, das ist halt einfach auch ein Thema, wo du merkst, so gut, okay, am Ende des Monats warten doch wieder irgendwie, weiß ich, 20.000 Euro Kosten auf dich und dann, ja, dementsprechend. Plus, dass halt einfach das Thema war, je größer die Projekte geworden sind, desto länger war natürlich auch die Laufzeit, sage jetzt mal, von Erstkontakt bis wirklich, okay, los geht's. Das war vorher, weiß ich mal, ein paar Tage oder eine Woche, zwei und dann war es dann halt eher mal ein gutes halbes Jahr, sag ich mal so im Schnitt, bis du dann halt mal gemerkt hast, okay, jetzt kommt mal so ein, was ich, 50.000 Euro Projekt ins Rollen. Das war dann schon nochmal eine ganz andere Seite. Deswegen, ja, neue
Hast du
Herausforderungen.
bei deinen Bestandskunden irgendwann mal ausgemistet oder gab es diesen Punkt, wo du jetzt gesagt hast, okay, jetzt, gerade wenn man Webseiten betreut, ist man ja manchmal auch so ein bisschen über das Projekt hinaus noch verantwortlich, weil man die Website aufgesetzt hat und dann, wenn Änderungen vorgenommen werden müssen und so, gab es das, dass du dann mal ausgemistet hast und gesagt hast, okay, jetzt müsste ich mich mal von den ganzen Kunden, die jetzt auch vom Preis her einfach nicht mehr in meine Lebensumstände passen, mal trennen? Hast du das mal gemacht?
Ich habe es eher bezogen auf manche Dienstleistungen dann gemacht. Also ich hatte am Anfang noch so klassisch, okay, ich verkaufe noch Webhosting mit und Mail, weißt du, dieses, yeah, cool, 5 € verdient. Und so Sachen dann halt irgendwann gesagt, so, okay, nee, das mache ich nicht mehr, habe dann entsprechend irgendwie weiterempfohlen, sagt Leute aus dem Netzwerk. Und ansonsten war es aber schon so, dass ich dann halt einfach, sag ich mal, wenn diese Kunden, die von Anfang an vielleicht dabei waren, dann halt eher gesagt habe, okay, ja, ich kann dir in einer gewissen Form noch entgegenkommen vom Preis, aber es gibt halt trotzdem einfach einen Mindest, sag ich mal, Stundensatz, an dem ich mich halt orientieren muss. Entweder man kommt zusammen oder halt leider nicht. Also das dann halt eher in die Richtung, sag ich mal, wo es sich entwickelt hat.
Verstehe. Heißt, wir reden jetzt von der Timeline. Du hast dein Studium abgeschlossen, bist Vollzeit selbstständig geworden und wenn ich das gerade richtig rausgehört habe, hast du auch Mitarbeiter angestellt.
Genau. Also es war quasi.
Wie lange hat das gedauert?
Ich glaube, ich hatte während dem Studium mal so einen ersten Werkstudenten mit an Bord. Also es war, glaube ich, auch ziemlich zum Ende hin vom Studium, wo man dann gemerkt hat, okay, es wird doch irgendwie mehr und
Ach geil, ne? Während des Studiums einfach noch einen anderen Studi angestellt und dann.
ja, das war dann echt so. Also ich glaube, ich war gerade ziemlich mit meiner Bachelorarbeit fertig geschrieben. Da war schon das Thema, darf ich denn eine Bachelorarbeit von einem anderen Studenten betreuen? Also es war dann schon ganz cool. Genau, und dann, das war so ziemlich zum Ende hin vom Studium, wo man dann, sag ich mal, wie gesagt, langsam gewachsen ist und dann halt der Werkstudent damals dann weiter die nächste Stufe gegangen ist, dann wirklich der erste Festangestellte war und genau, so diese Stufen, die historischen, die man so intern total feiert.
Nicht schlecht. Gab es den Punkt nach dem Studium oder während des Studiums, wo du gedacht hast, okay, Angestelltenverhältnis wäre vielleicht auch wieder eine Option oder gar nicht?
Nee, muss ich gestehen, irgendwie gar nicht so richtig. Also das, nee, also klar, ich bin jetzt schon auch ein Mensch in einer gewissen Form. Sicherheit spielt klar natürlich eine Rolle. Aber es kam halt, wie gesagt, immer irgendwo was. Also wie gesagt, es war zum Teil vielleicht so ein bisschen straflässig und irgendwie so, okay, eigentlich müsste ich aktiv nochmal was machen, aber da sich so vom Ganzen her echt gut entwickelt hat, war ich da nie der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe irgendwie das Bedürfnis, irgendwo wieder reinzugehen. Also es hat sich dann im späteren Verlauf zwar doch nochmal ergeben, zweimal, aber ja, ansonsten jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ich muss das irgendwie direkt wieder machen.
Und im Zuge deiner Vollzeit-Selbstständigkeit hast du dann ja, wenn ich das richtig rausgehört habe, so ein bisschen positionierungstechnisch was gemacht an deiner, was du anbietest, was du nicht mehr anbietest, vor allem wahrscheinlich auch.
Genau, ja.
Wie ist das heute? Welche Positionierung würdest du, hast du eine klare Positionierung, was du heute anbietest, an Leistungen oder wie du dich generell verkaufst?
Doch, definitiv. Also es war auch so ein Auf und Ab, und wo ich mir echt teilweise richtig schwer getan habe. Ich sehe es im Nachhinein einfach als Prozess, der notwendig ist, wo sich halt auch einfach entwickelt. Mittlerweile, klar, kann ich das relativ gut sagen. Also ich positioniere mich klar als Freelancer zum einen, jetzt nicht mehr wie früher als Agentur. Und dann halt auch, sage ich mal so, von den Leistungen, dass ich sage, so, okay, ich biete zum einen schon die Beratung an, jetzt nicht einen hier auf McKinsey oder sowas, aber halt diese Basic-Themen, sage ich mal, die man hat, okay, welche Möglichkeiten hast du, auch stark da mit dem, sag ich mal, so ein bisschen Business-Fokus, dass man halt nicht mehr sagt, okay, rein Technologieentscheidungen, sondern auch, okay, warum willst du das machen? Was ist das Ziel? So auf der Ebene und dann schon auch die Umsetzung, da dann wieder mit einem Schwerpunkt schon auch Mobile Apps. Und je nach, sage ich mal, Thema oder Projekt, wo ich dann einfach Partner mit reinziehe, wo ich dann weiß, okay, Design oder UI, UX-Themen liegen dann bei jemand anders, weil das willst du mich nicht machen lassen. Das sieht dann aus, als hätte es mal kleiner gemacht. Deswegen, ja, sind es dann halt einfach so Themen, wo ich jetzt für mich klar weiß, okay, auch wenn eine Anfrage reinkommt, okay, passt oder passt nicht, fühle ich mich wohl, kann ich weiterleiten. Genau, das war aber, wie gesagt, alles so ein Prozess, gerade am Anfang, wo ich mich dann, also ich war bis 2016 Vollzeit selbstständig, war danach, wo ich mich zwei Kollegen angeschlossen hatte, in dem Zuge war ich dann angestellt und habe mich 2019 wieder selbstständig gemacht. Und da war das dann wirklich so ein Thema, weil ich wollte zum einen schon ein bisschen mehr in die Beratung rein, weil wir halt früher klassisch als reine, sag ich mal, Technologiebutze gesehen worden sind. So hier habt ihr fertiges PowerPoint-Konzept und das ist ja schon das, was ihr umsetzen könnt und macht mal und stellt ja keine Fragen. Wo ich gesagt habe, da möchte ich gerne irgendwie so ein, zwei Schritte vorher ansetzen. War dann aber auch einfach super schwierig, weil früher kamen halt die meisten Projekte, okay, wir haben halt einen klaren Lösungsansatz, irgendwie wir brauchen eine App, wir brauchen das. Und jetzt war es dann halt eher so, okay, ich verkaufe euch eigentlich oder ich will versuchen, euch erstmal dieses Softe vorher, diese Beratung zu verkaufen, was für viele oftmals gar nicht so griffig ist. Und das war dann wirklich ein Punkt, wo ich mich schwer getan habe, wie stark will ich das nach außen kommunizieren, wie viel braucht es wirklich, wie viel braucht es dann doch eher über diesen anderen Ansatz. Ja, wie gesagt, das war dann schon auch ein Auf und Ab und eine Reise, bis ich da, sag ich mal, jetzt angekommen bin, wo ich mich relativ wohl fühle. Keine Ahnung, wie es in 2, 3 Jahren sein wird. Die Themen gibt es immer noch. Genau.
Ja, ich glaube, das ist auch utopisch zu denken, dass man da mal irgendwann ankommt. So, ne? Also klar, hast du irgendwann so ein bisschen eine Vorstellung davon, was du alles nicht mehr möchtest, was so Dinge angeht. Und ich glaube, das ist meistens eher so der Prozess. Aber so dieses, wie positioniere ich mich, was mache ich, das ist ja auch alleine durch die Anforderungen des Marktes sozusagen. Also wie sich auch in der Webentwicklung oder generell in der Entwicklung tut sich ja ganz viel. Also alleine durch die ganze KI. Geschichte jetzt und so weiter. Da können wir uns nicht darauf ausruhen, denke ich, was wir mal gelernt haben oder was wir uns mal als Positionierung überlegt haben, sondern müssen schon immer so ein bisschen gucken, wie kann ich am besten den Schritt machen, bevor ich dazu gezwungen werde, ihn zu machen. So, ne? Das ist so, was mich gerade viel beschäftigt. Wie wird's jetzt in 2, 3 Jahren sein? Und wie kann ich das schon vorher drauf reagieren, also ne, wie kann ich vorher schon handeln, bevor ich, dass ich nicht erst drauf reagieren muss, wenn es dann zu spät ist, sozusagen, oder wenn ich merke. Ich hatte jetzt gerade jemand im Podcast, der mir erzählte, dass er zum Beispiel einen Suchauftrag bei Freelancer-Plattformen hat, wo er jeden Tag, auch wenn er jetzt nicht aktiv über diese Plattform akquiriert, aber wo er jeden Tag reinguckt, was da so an Projekten reingespült wird und er versucht halt so Tendenzen zu erkennen, ne? Ob Sachen jetzt vermehrt kommen, was weniger kommt und so, um einfach für sich im Hinterkopf zu haben, okay, das sind Themen, mit denen sollte ich mich vielleicht mal mehr beschäftigen, damit ich nicht den Anschluss verliere, was ja in der IT doch schneller passiert, als man manchmal denkt.
Definitiv und find ich interessant, weil mache ich ähnlich. Also ich habe dann auch wieder angefangen, einfach so die klassischen, sage ich mal, Themen oder Plattformen, die es halt gibt, also zu gucken aktiv. Und wo du dann auch schon einfach so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegst, okay, welche Themen sind gerade irgendwie relevanter, wo kommt gerade relativ viel, weil gefühlt geht die Meinung gerade ziemlich auseinander. Also, wenn man gerade mal so in Uplink oder sowas ein bisschen rumguckt und liest, einen sind entweder komplett überlaufen und die anderen irgendwie, wo sagen sie, okay, seit irgendwie 2 Jahren haben wir das erste Mal nichts, wo keine neuen Aufträge reinkommt und wo ich dann schon auch irgendwie interessant finde, ohne jetzt halt tief den Hintergrund zu kennen von den jeweiligen Personen, aber es ist schon so zwei Extreme gerade gefühlt.
Nehme ich ähnlich wahr. Hast du eine These, woran das liegen könnte?
Ich glaube schon, das ist ein Thema, wo das, was du angesprochen hast, dass du halt schon irgendwann so deine Wohlfühlzone hast und da dich einfach stark orientierst. Also ich bin schon auch jemand, ich springe jetzt auch nicht direkt irgendwie auf den neuesten Hype-Train auf, wo ich sage, meine Erfahrung ist, also von früher kenne ich selbst, deswegen kann ich es behaupten, Entwickler sind sehr oft tendieren zu dem, wo sie sagen, boah, cool, das begeistert mich, da habe ich irgendwie Bock drauf. Und Und vielleicht bleibt dann auch dementsprechend auch gerne länger da dabei und wo sich schon einfach stark auf irgendwas eingeschossen haben und den Rest eher dann so, ja, ist irgendwie so ein Hype, der wird irgendwann wieder weggehen, kommen, anstatt einfach das dann wirklich, so wie du auch gesagt hast, zu beobachten und zu gucken, wie kann ich es für mich nutzen. Also ich war dann auch eher mal so, dass ich sage, okay, ich teste mal die Dinge, ich gucke es mir mal an, spiele ein bisschen rum und dann einfach so meine Erfahrungen zu sammeln und zu gucken, wie kann ich es irgendwie in meinen Alltag einbauen, weil ich meine, manche Dinge halt, du kannst es ja nicht steuern, weißt du, jetzt gerade Thema KI, kann man dazu stehen, wie man will, aber ich meine, in der Form, entweder wenn es wirklich dann so extrem kommt oder auch ein bisschen nur weniger, trotzdem wird es quasi die, viele Dinge verändern und dementsprechend ist dann halt immer so die Sache, stehe ich irgendwie so da und diese Schutzhaltung und sagst so, nee, alles doof und ja, mich so ein bisschen einzulassen und zu gucken, wie kann ich mir dadurch das Leben leichter machen oder wie kann ich es nutzen, irgendwie bessere Produkte zu bauen. Das finde ich eher so dieser. Diesen Gedanken.
Voll. Du musst ja nicht auf jeden Hype oder jedes Thema gleich aufspringen, aber zumindest damit beschäftigen sollte man sich, glaube ich. Also auch wenn es nur ein Hype ist, dann hast du zumindest verstanden, worum es da ging. Und vielleicht verstehst du dann auch den nächsten Hype vorher besser, bevor er aufkommt. So manchmal so ein bisschen. Man kann ja aus jeder Sache, sei es jetzt Clubhouse, die ja auch recht schnell wieder weg war und so, man kann ja aus allem so ein bisschen lernen und sehen, okay, warum war das jetzt eigentlich so erfolgreich? Okay, das hat gut funktioniert, weil es über diese Invites ging, weil es sehr, sehr FOMO-getrieben war und sehr, sehr verknappt. Und weil alle dachten, okay, das ist das nächste Ding jetzt, die nächste Plattform und ich will mir halt schnell ein Standing sichern und das finde ich, gibt ja wieder Erkenntnisse, die einem beim nächsten Mal helfen, so diesen Nostradamus-Blick in die Zukunft zu, weil hundertprozentig voraussagen kannst du das natürlich nie, aber du kannst dir zumindest die Vergangenheit immer angucken, um so ein bisschen zu schauen, was ist das nächste Thema
Ja,
und so.
absolut. Das finde ich gerade interessant bei so ein bisschen diesem Thema Multiplattform-Technologien. Ich meine, klar, so Geschichten wie, was weiß ich, React Native und sowas gibt es schon eine Zeit lang. Aber gefühlt gibt es quasi jetzt so für jede Sprache, wo sie ihr eigenes Framework und ihre eigene Plattform, sage ich mal, mitentwickelt. Sei es irgendwie Kotlin-Multiplattform oder, ja, wie gesagt, React Native oder Flutter und so Sachen. Und wo du auch merkst, so, ja, das Grundprinzip ist ja an sich immer das Gleiche und dann halt je nachdem, mit welcher Sprache du dich halt wohlfühlst, weißt, und dann auch zu gucken, dass es oftmals, also ist zumindest bei den Projekten von mir oftmals der Punkt gewesen, die Technologie gar nicht das krass Entscheidende ist, sondern halt eher dann, wie du es einsetzt. Also das.
Ja, ich glaube, du kannst als, also ich meine, das ist jetzt sehr auf Entwickler, unsere Unterhaltung sehr auf Entwickler gemünzt, aber du kannst natürlich auch auf alle anderen Bereiche übertragen, sei es jetzt der Designer, der jetzt immer das neueste Tool, ne, Screen Design Tools gibt es ja auch am laufenden Band neue und noch innovativere Tools und du kannst natürlich ständig auf den neuesten Shit aufspringen, aber die Frage ist, wo verläuft diese Schwelle zwischen, es ist gut und innovativ und es ist wirklich. Es ist noch in einem gesunden Maße, wo ich auch noch, also wo ich mir nicht selber diese Einarbeitungszeit, das kostet ja auch alles Geld und das ist ja auch alles wieder, wenn ich ständig von einem Trend zum nächsten hüpfe, dann ist es letztlich mehr kaputt gemacht wahrscheinlich als gewonnen so. Also man muss, das fällt mir auch noch sehr schwer, immer zu abzuwägen, was ist jetzt eine Sache, die meine Aufmerksamkeit in dem Fall wirklich sinnvoll verdient, und wo ist es vielleicht erstmal abzuwarten und man muss ja nicht unbedingt immer der Erste bei allem sein. Es reicht ja immer noch, wenn man unter den Top 100 oder sowas ist, zum Beispiel. Nur hat man dann nicht, hat man dann noch genügend Zeit gehabt, um abzuwarten, ob man überhaupt nicht unter den Top 10 zum Beispiel sein möchte oder so. Also bei Clubhouse ist es schön, wenn man unter den Top 10 war, aber es bringt einem jetzt nicht mehr viel.
Richtig, ja. Ne, definitiv. Ich glaube, das ist so eine wichtige Erkenntnis, die man halt irgendwann für sich gewinnen muss.
Auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, finde ich. So dieses ganze Thema Weiterbildung, was wir als Freelancer ja auch einfach eigendynamisch in Eigenregie tun müssen. Ich meine, du bist schon echt lange selbstständig, ne? Seit 2008, sagst du. Das ist ja schon wirklich, da hast du schon auch viel dich weiter. Ich meine, das gilt für Angestellte auch. Wir müssen uns als Angestellte auch weiterentwickeln. Aber ich finde, da ist vielleicht mehr nochmal dieser Innovationsdruck von oben, vom Produkt, für das man arbeitet, wo man dann sich ein bisschen darauf ausruhen kann. Beim Freelancing kannst du theoretisch solange den Status quo aufrechterhalten, bis irgendwann mal keine Projekte mehr kommen oder deine Anforderungen, die Anforderungen einfach dich, deine Kompetenzen übersteigen, so, ne?
Ja, richtig, oder halt der Stundensatz dafür dann so hochgeschraubt werden kann, dass
Ja, genau.
der darüber
Na,
auch.
ich habe mir sagen lassen, so veraltete Technologien, da kriegst du vor allem viel Geld für, weil die, also irgendwann, das ist ja auch bei Entwicklern nochmal so eine ganz andere Kiste, irgendwann ist es so veraltet und so wenig Leute haben noch Ahnung davon, dass du plötzlich wieder, also wie so ein, du kriegst plötzlich wieder mehr Geld dafür, dass du dann noch davon Ahnung hast und sowas. Also
Noch mehr Schmerzensgeld.
noch mehr Schmerzensgeld, genau. Bei manchen ist es wirklich Schmerzensgeld, bei manchen Technologien. Ja, aber spannend. Ich würde mit dir zum Schluss gerne noch mal so ein bisschen über das ganze Thema, weil du schon so lange selbstständig bist, Altersvorsorge quatschen. Wenn du magst und darüber reden möchtest, wie du das angehst, fände ich das interessant.
Ja, gerne, gerne. Also ich habe zum einen für mich dann, ich weiß gar nicht, wann es war, vor guten 9, 10 Jahren irgendwie mal wirklich so eine private, naja, Rentenversicherung abgeschlossen, wo immer noch monatlich läuft. Einfach so ein bisschen diese drei Säulen, dass man irgendwas, was Langfristiges hat, was mittelfristig, kurzfristig ist, so ein bisschen der Ort. Und sage ich mal, versuche halt zum einen, haben wir jetzt vor knapp 3, 4 Jahren eine Wohnung gekauft. Das auch nochmal so ein bisschen dann auch als langfristiges Investition zu sehen und gucke an ansonsten, dass ich halt einfach auch immer einen gewissen Satz, sage ich mal, von meinem Umsatz, was reinkommt, auf verschiedenste, ja, sage ich mal, interne Konten oder Spaces dann verteile, um einfach auch so einen gewissen Pool aufzubauen und das dann einfach auch langfristig dann so was wirklich habe, wo ich davon zählen kann.
Aber so Aktien oder ETFs oder sowas, das hast du jetzt nicht.
Nee, nee, das ist.
Da muss man sich auch mit beschäftigen, finde ich, damit man da also wirklich beschäftigen, nicht nur so oberflächlich mal ein Video irgendwie gucken oder so, sondern schon,
Ja.
da fühle ich mich auch nicht so richtig aufgehoben aktuell.
Also ich fand es interessant und spannend und habe damals, glaube ich, im Studium, wo wir das Thema auch hatten, im Rahmen von der Vorlesung so ein bisschen damit rumgespielt, mal ein paar Aktien gekauft und so Sachen. Und du merkst schon, wenn du dich wirklich damit beschäftigst, dann kannst du da schon gut was machen. Ich denke, da hat sich die Zeit nicht geändert, aber es braucht zum einen schon auch diesen Fokus. Und gleiches, sag ich mal, auch so mit dem ganzen Thema Krypto. Also klar, damals auch ein bisschen mit rumgespielt und gemacht. Und aber ja, auch jetzt
Halt sehr schnelllebig, ne, das
genau.
Ganze. Also, das ist, ich finde, das eignet sich jetzt. Ne, ich bin gar kein Krypto-Experte und sonst was. Also in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung eignet sich das nicht für langfristige Altersvorsorge, um einfach sicher und gelassen. Also ich könnte nicht schlafen, wenn ich wüsste, dass mir jetzt da meine Altersvorsorge in Dogecoin oder in Bitcoin oder was auch immer, ne, es gibt ja auch andere Coins, hängt und ich wüsste so, hey, jetzt passiert irgendein Weltereignis und das ist jetzt halbiert über Nacht und so, was ja passieren kann. Das ist ja nicht mal ein Börsenschluss, also es kann ja sogar über Nacht alles passieren.
Genau, ja, das ist so diese nicht vorhandene Stabilität, also Stabilität
Ja.
im Sinne von, okay, es gibt immer wieder Sprünge, aber trotzdem, dass sie dann ausgependelt sind, das ist definitiv, da bin ich bei dir.
Vielleicht, wenn man so macht wie du, der das ja auch auf verschiedene Säulen stellt, dann kann man ja einen kleinen prozentuellen Satz sozusagen in so spekulativere Dinge tun, wo man sagt, okay, selbst wenn das jetzt ganz weg, also ich finde generell bei Aktien und auch bei Krypto und so ist immer wichtig, es darf nicht für Probleme zu Problemen führen, wenn das komplett weg ist, ne? Also es kann ja theoretisch wirklich auf Null gehen. Ist zwar unwahrscheinlich, aber kann ja gerade bei je nachdem, was du da kaufst, schon passieren und dann musst du halt, sollte jetzt nicht plötzlich deine Existenz auf dem Spiel stehen oder so oder deine Rente oder so.
Genau, definitiv. Und deswegen, sag ich mal, ist so ein bisschen dieser Gedanke gewesen, das aufzuteilen. Wie gesagt, dass man gerade dann mit der Wohnung eher was hat, wo dann halt langfristig
Ja.
ist. Und ja, dementsprechend, meine, die Preise sind auch nicht mehr leider so, wie es früher war. Deswegen frisst das natürlich dann auch schon den entsprechenden Block auf. Und genau, das ist meine Aufteilung in dem Sinne.
Ja, das Schöne an der Immobilienoption ist natürlich, dass du relativ sicher sein kannst, dass es in Zukunft, also Immobilien ist einfach etwas, Wohnraum, das wird immer gebraucht, egal wo wir jetzt hingehen, sei es KI-technisch oder technologisch, wir haben nicht so viel Platz, Wohnungen werden immer gebraucht werden und ich denke, da ist das schon fast eine der sichersten Optionen und keine Anlageberatung oder sowas hier, ne? Aber so aus meiner Meinung, meine persönliche Meinung ist schon, das ist schon eine sehr, sehr gute Sache für uns Selbstständige da, langfristig, ne, sein Geld irgendwie zur Seite zu
Absolut.
schaffen.
Du hast halt auch immer so ein bisschen was, weiß nicht, sowas
Es
Greifbares.
gibt ja, es gibt einen Gegenwert so, ne? Es ist,
Genau,
ja.
das ist der entscheidende Faktor auch nochmal, den ich sehe.
Auf jeden Fall. Spannend. Das ist so eine Frage, die ich jetzt ab und zu mal in den Podcast integriere, weil gerade bei Leuten wie du, die schon länger selbstständig sind, weil ich finde, da wird zu selten drüber geredet und das ist ja etwas, was wir schon auch aktiv angehen müssen, mit
Ja, das
unserem
finde ich auch
Alter.
super interessant. Also dementsprechend, also ich versuche auch mich gerade in dem Bereich jetzt nicht immer nur so rein auf Business bezogen, sondern auch gerade wegen solchen Themen mit Leuten auszutauschen, weil,
Ja.
ja, so wie du sagst, irgendwie wird es nie so richtig angesprochen. Ich meine, so ein bisschen das Klassiker-Thema, über Geld wird nicht so viel so häufig gesprochen, also gerne.
Aber Stundensätze sprechen Freelancer eigentlich ganz gerne. Zumindest habe ich das so auf den Events und in den Podcast-Folgen, die ich aufgenommen habe, so erlebt. Aber so dieses Thema oder Rücklagenbildung, also all dieses Thema, was so, es ist ja eigentlich der unschöne Part des Freelancers, weil du, ne, das ist ja Geld, was erstmal zur Seite geschafft werden muss und davon hast du erstmal nichts und so, aber
Ja, aber finde ich super wichtig. Also gerade wenn ich irgendwie zurückdenke, so an die Anfänge von der Selbstständigkeit, wo man dachte, ja cool, alles, ich bin ja selbstständig,
genau.
alles was reinkommt, bleibt bei mir in dem Sinne. Und dann merkst du dann irgendwann mal so, okay, dann ist doch schon mindestens ein gewisser Teil logisch, der wegkommt durch Steuern und alles. Und wo man dann mich zum Beispiel für mich so aufgemacht hat, dass ich sage, okay, knapp die Hälfte von dem, was reinkommt, kommt direkt weg. Separaten Space und dann einfach nochmal so den Rest entsprechend aufteile. Und dann merkst du erstmal, gut, es ist dann doch immer nicht so diese Riesensumme, die du
Ja.
am Anfang hast, sondern halt dann die kleinen Teile dann. Und das hilft einem auch dann nochmal ein bisschen, ja, da geerdet zu sein.
Auf jeden Fall. Das ist auch sowas, was, finde ich, viel, viel verbreiteter sein müsste, dieses Wissen, was Selbstständigkeit eigentlich in diesem Finanzmix so bedeutet, weil viele dann immer den Fehler machen und das sehr, sehr, also zu sehr mit Angestellten vergleichen, auch so Stundensätze und Dinge und Gehälter und so. Und das ist ja die erste große Falle, in die du als angehender Selbstständiger tappen kannst, dass du dir da nicht vernünftig differenzierst und verstehst, was da alles an Unterschieden herrscht, so sei es von Sozialversicherungsabgaben über Krankentage, die du nicht bezahlt bekommst und sowas, also all diese Dinge. Und nur wenn du das richtig verstanden hast, kannst du auch selbstbewusst deine Preise vertreten und auch Preise machen, ne? Das ist so, glaube ich, eine Sache, die wir insgesamt in der Schulbildung mehr brauchen, dass man auch ein Verständnis davon bekommt, was eigentlich Selbstständigkeit bedeutet, aber auch halt einfach angehende Freelancer sicherstellen sollten, dass die das verstanden haben, glaube ich.
Ja, einfach mal wirklich ist auch eine gewisse Art Grundlagen, die du halt aufbauen musst, dadurch und erstmal zu
Voll.
wissen, okay, ja gut, 50 € klingt auch im ersten Moment viel, aber wenn du da halt mal merkst,
Guck mal, was am Ende von den 50 noch bleibt, ja.
gut, richtig. Deswegen, und du hast dann halt einfach dieses Risiko, was du halt teilweise auch dann bewusst natürlich in Kauf nimmst durch die
Ja.
Selbstständigkeit, je nachdem, wie du es gestaltest, aber das sind dann, sag ich mal, alles Aspekte, die da halt mit reinspielen.
Auf jeden Fall. Es muss sich halt irgendwo, klar, du machst zwar, trittst dieses, also nimmst das Risiko in Kauf, aber es muss sich irgendwo wieder spiegeln, weil sonst kannst du ja angestellt sein, wenn du, ne, also finanziell gesehen jetzt, wenn du es nur rein auf dieses Finanzielle siehst, sollte es schon irgendwo sich widerspiegeln, finde ich, dieses Risiko, was du eingehst oder so.
Ja, absolut.
Manuel, ich habe eine Frage, die ich jedem Gast am Ende der Folge stelle. Die kriegst du jetzt auch gestellt. Vielleicht weißt du auch schon, welche Frage es ist, wenn du schon mal eine Folge oder so gehört hast. Auf jeden Fall würde ich von dir gerne den ultimativen Tipp für Freelancerinnen und Freelancer haben. Und du hast ja nun wirklich schon Erfahrung, so aus deiner Gesamterfahrung heraus, ein Tipp.
Ein Tipp, ich wusste, welche Frage auf mich zukommt, aber habe sie
Aber
trotzdem.
du hast die trotzdem nicht vorbereitet. Nein.
Genau, schlechte Vorbereitung.
Nee, ist auch besser, wenn man es nicht vorbereitet, weil dann ist es so eine aufgesagt. Also am besten hat man spontan einfach
Wo
eine
ist
Eingebung.
mein Zettel?
Ja.
Nee, also ich gucke gerade so auf meinen zweiten Monitor, da steht immer so mein mittlerweile Motto: Life is a journey, enjoy the ride.
Ja.
Und ich glaube, das ist uns so ein wichtiger Aspekt, einfach zu gerade dieses perfektionistische Denken, was man in vielen Bereichen hat, aber da halt auch abzulegen, um einfach auch dann zu wissen, okay, das ist halt einfach ein Weg, den man halt geht, wo sich Dinge dann auch entwickeln und gerade wie dieses Thema, was wir am Anfang diskutiert hatten, was biete ich an, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze, da einfach offen zu sein, ja, weil, sag ich mal, ist doch einfach, man nicht alles in der Hand hat, sondern halt einfach der Markt reguliert vieles und das ganze Umfeld und das da einfach so diese offenen Flexibilität sich zu bewahren, das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz guter Punkt.
Finde ich super. Das ist so ähnlich. Ich weiß nicht mehr, wer es genannt hat. kann jetzt die Tipps nicht allen Namen zuordnen, aber ich weiß, dass hier auf jeden Fall mal ein Gast auch sagte, dass man nicht zu sehr so von Problem zu Problem jetzt einfach denken sollte, ne? Weil in der Selbstständigkeit gibt es ja immer wieder, also du hast ja, kannst dich wirklich von Problemen und Dingen zu Dingen hangeln und immer ständig hast du irgendwelche Brandherde sozusagen zu löschen, aber sich wirklich die Zeit zu nehmen und auch einfach mal so, ja, die Arbeit zu genießen, den Moment, das, was man einfach macht und sich nicht die ganze Zeit nur darauf zu konzentrieren, was jetzt irgendwie gerade alles wieder für Probleme auf einen warten und sowas, ne?
Ja, also definitiv.
So diesen ganzen Prozess. Und wenn es wirklich nichts gibt, auf das man schön ist, auf das man sich fokussieren kann, dann vielleicht überdenken, ob das Thema Selbstständigkeit wirklich so eine gute Sache ist. Richtig. Oder ob man es vielleicht woanders besser hat.
Richtig. Ja, ist ja auch eine Erkenntnis. Ich meine, ich finde es einfach gut, dann auch für sich diese Erkenntnis zu machen. Also ich war, wie gesagt, zwischendrin auch mal wieder angestellt. Es waren zwar auch coole Angestelltenverhältnisse, also ist nicht das Klassische in dem Sinne, aber trotzdem habe ich einfach für mich gemerkt, okay, mich treiben einfach so viele Themen umher und auch einfach so dieses unternehmerische Denken, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte das dann schon auch wieder mehr ausleben und gerade dann auch nochmal in Kombination mit Daddy geworden sein, mehr diese Flexibilität auch mir erhalten zu können, deswegen, ja.
War das eine Entscheidung, die das beeinflusst hat, dass du dann ein Kind bekommen hast, dass du dann die, dass du so ein Teil, also bist du in Vollzeit angestellt oder war das so eine Hybridlösung dann?
Nee, es war dann schon Vollzeit, also ich war dann quasi CTO und wir sind, sag ich mal, auch relativ schnell gewachsen von irgendwie 4 auf 25 Leute und du merkst halt auch, okay, da braucht es noch mehr, sag ich jetzt mal, also es war schon eher so eine Zwischenstufe. Und dem konnte ich dann so auch nicht mehr gerecht werden, weil ich dann einfach wusste, okay, was noch auf uns zukommt. Mhm. Und habe dann auch gesagt, okay, ich möchte schon, ich habe mich bewusst für das Thema Kind entschieden und möchte dann schon auch das entsprechend genießen, weil ich es einfach von einigen in meinem Umfeld dann miterlebt habe, dass es dann halt nicht so war, weißt du, dann nur heimkommen, gute Nachtkuss, das fand ich eine schreckliche Vorstellung und habe dann deswegen halt auch gesagt, okay, das ist für mich ein Grund, warum ich diesen Schritt wieder gehe in die Selbstständigkeit. Auch wenn du da natürlich auch deine, kennst du ja selbst, deine Verpflichtung in Anführungsstrichen hast. Also ich kann es auch nicht nach ein bisschen Laune, aber ich kann es halt für mich planen, wie ich es möchte. Wenn ich jetzt sage, okay, mir ist irgendwie mehr Umsatz jetzt halt wichtiger, dann kann ich das versuchen, hoffentlich zu steigern und habe aber einfach viele Dinge mehr in der Hand und kann die entsprechend beeinflussen.
Die Scheiße kommt trotzdem, ne? Also du kannst nur planen, wann sie kommt.
Schön gesagt, definitiv.
Ein bisschen platt jetzt ausgedrückt, aber, ne, ja, aber ich denke, jeder, der das schon ein paar Monate gemacht hat, das Thema Selbstständigkeit, weiß, was ich meine.
Definitiv.
Manuel, vielen Dank, dass du hier warst. Wo finden Hörer dich denn, wenn sie mit dir arbeiten wollen?
Zum einen, ich denke, da kommen wir nicht drum herum, auf LinkedIn, da findet man mich zum einen. Und dann anfangs schon auch klassisch über meine Webseite, ob ich jederzeit gerne kontaktieren kann. Genau, das sind so die zwei Hauptkanäle. Also ich denke, man wird fündig, wenn man nach meinem Namen sucht.
Ich wollte gerade sagen, also alle Links in den Shownotes, wenn ihr euch mit Manuel vernetzen wollt. Da ist auch der Link zu unserem, wie angekündigt, sehr toten Slack-Workspace. Aber wir haben jetzt so einen Channel, wo man sich vorstellen kann. Das ist vielleicht Wiederbelebungsmaßnahme. Ganz schön. Nicht tot ist die Facebook-Community, die ist recht lebendig und aktiv. Da sind auch über 11.000 andere Freelancerinnen und Freelancer. Heißt, wenn ihr noch einen Facebook-Account habt oder euch dafür einen erstellen wollt, ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Da könnt ihr euch mit anderen Freelancern austauschen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Gefällt dir der Freelancer-Podcast? Dann lass uns doch eine Bewertung bei iTunes da. Gehe dazu einfach in die Apple Podcast-App, öffne den Freelancer-Podcast und schreibe dort eine Bewertung. Wir freuen uns auf dein Feedback.